Was macht eine gute Geschichte aus? Eine gute Geschichte ist eine Geschichte, die auch in die Tiefe geht, in der nicht alles von vornherein einfach ist. Zum Beispiel wie bei der Fußballmannschaft, die vor einem entscheidend wichtigen Turnier steht und aktuell rechnet eigentlich keiner wirklich damit, dass sie das schaffen, weil sie zuletzt immer in entscheidender Minute versagt haben. Aber dann gewinnen sie ein Spiel nach dem anderen. Manche grandios, manche angestrengt und irgendwann sind sie dann im entscheidenden Endspiel angekommen. Die ganze Welt schaut zu. In diesem brodelnden Stadion, das Spiel wogt hin und her, es ist spannend, beide Mannschaften sind gut und der Führungsspieler der einen Mannschaft, ein Mittelfeldspieler, ziemlich groß, wird immer wieder gefoult, fällt immer um, steht immer wieder auf, fällt wieder um, steht wieder auf. Irgendwann wird er so getroffen im Gesicht, dass Blut an ihm herunterrinnt, aber er steht wieder auf. Aber die andere Mannschaft ist auch gut. Die haben diesen bekannten Stürmer. Der schießt gerne mal Tore in ungünstigen Momenten. Aber dann, im entscheidenden Moment, die Verlängerung läuft schon, ruft der Trainer unserer Mannschaft einen neuen Spieler hervor und sagt, du wirst gleich eingewechselt, legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Dann wird er eingewechselt. Wenig später, in einer Bewegung, die man erst in der Zeitlupe entziffern kann, nimmt er von der Außenlinie, kommt den Ball mit der Brust an und zirkelt, ich kann das nicht so richtig nachmachen, aber ihr wisst ja, was ich meine, zirkelt ihn dann auf sein Bein runter, schießt ihn ins spitze Eck und ganz Deutschland brüllt wie ein Mann. Das ist eine gute Geschichte. Ich vermute, die einen oder anderen werden sich daran erinnern. Ganz ernsthaft, mit einem guten Leben ist das genauso. Es kann gerne gut ausgehen, aber es muss vorher in die Tiefe gehen. Ein gutes Leben geht immer auch in die Tiefe. Testfrage. Wenn du jemanden suchst, dem du etwas wirklich Schwieriges oder wirklich Persönliches erzählen möchtest, wen suchst du? Du suchst wahrscheinlich jemanden, dem du abspürst, dass er oder sie es im Leben nicht immer nur leicht hatte. Und vielleicht hat er viele Lachfalten im Gesicht oder sie. Und vielleicht sind da aber auch die Falten, die sich eingegraben haben durch schmerzhafte Erfahrungen. Ein gutes Leben geht immer auch in die Tiefe. Und Jesus geht mit. Jesus geht mit in die Tiefe und er geht auch mit uns wieder raus. Aber er geht vorher mit rein. Das ist die Geschichte. Heute steht in Johannes 11. Ich werde sie im Lauf der Predigt so punktuell vorlesen. Drei Gedanken zum Text. Erstens, böse Ahnung. Ich lese den ersten Vers unseres Textes, Johannes 11, Vers 1. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war krank. Lazarus war krank, sehr krank. Und dieser Lazarus war nicht irgendwer, sondern das war ein Freund von Jesus. Das kann man sehen an seinen Freunden, zu seinen Freunden gehörten nämlich Maria und Martha. Die wohnten im gleichen Dorf und die waren auch eng mit ihm befreundet. Und Maria und Martha kennen wir aus einer anderen Stelle im Neuen Testament. Das waren die beiden Schwestern, bei denen Jesus schon mal zu Besuch war. Und wie das so ist, orientalische Gastfreundschaft, Martha tischt auf alles, was Haus und Hof zu bieten haben und läuft immer so bescheidene Gastgeberin so am Rand hin und her und in die Küche und wieder zurück und man riecht das dampfende Essen, sie stellt alles hin und wieder bedenkt sie Maria mit giftigen Blicken, weil die nämlich die ganze Zeit auf dem Boden sitzt und Jesus zuhört. Irgendwann reicht es ihr und es platzt aus ihr raus. Jesus, merkst du nicht, ich habe hier die ganze Arbeit und Maria macht gar nichts, das ist ja wohl nicht in Ordnung. Und Jesus sagt, Maria hat's richtig gemacht. Halleluja. Maria hat's richtig gemacht. Das sind die beiden, Maria und Martha. Die kennen wir aus einer anderen Stelle im Neuen Testament. Und dieser Lazarus ist ein Freund von denen. Das heißt, Lazarus, Maria, Martha haben alle mit Jesus eine Vorgeschichte. So wie wir. Heute Abend hier. Wir haben auch alle eine Vorgeschichte mit Jesus. Möglicherweise ist sie nur ganz kurz, aber es wird eine geben. Ich weiß ja nicht genau, warum ihr im Einzelnen alle hier seid. Bei einigen weiß ich es, bei einigen nicht. Vielleicht sind einige von euch Stammgäste und immer hier. Vielleicht mit Erwartungen, vielleicht auch mit nicht so vielen Erwartungen gekommen. Na, mal gucken, wie das heute wieder wird. Vielleicht sind einige von euch auch zum ersten Mal hier, haben wir ja eben schon gehört. Vielleicht sind einige von euch auch zugehörig zur klassischen Gruppe der sogenannten Mitgeschleppten. die mitgeschleppten. Das sind Leute, zu denen hat irgendjemand gesagt, komm doch mal mit, komm doch mal mit. Und ihr habt gesagt, wieso denn? Worum geht's denn da? Ist doch egal, komm doch mal mit. Also falls das für euch gilt, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, was für eine Geschichte ihr mit Jesus habt, aber ich weiß, dass Jesus sehr flexibel ist mit Menschen. Er hat mit ganz unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedliche Geschichten. Er ist Freund von Lazarus, von Maria, von Martha und auch von dir. Lazarus ist krank, er ist sehr krank und Maria und Martha lassen Jesus ausrichten ganz dringend, komm, Lazarus ist krank, du musst kommen und ihm helfen. Und wie antwortet Jesus? Jesus antwortet natürlich so, wie wir ihn kennen. Er sagt, natürlich, ihr wisst ja, Maria und Martha, ich bin immer für alle da, jederzeit, ständig für alle da, man reiche mir ein Problem. Nein, das sagt er nicht. Sondern in diesem Fall wartet Jesus. Jesus hört, er versteht auch, was die beiden ihm ausrichten, aber er wartet. Vers 6. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Warum wartet Jesus? Manchmal macht er das. Einige von euch werden das wissen, vielleicht schmerzhaft erfahren haben. Manchmal wartet Jesus. Das kann einen wahnsinnig machen, weil er das macht, was er für richtig hält und nicht immer das, was wir für richtig halten. Und deswegen ist es manchmal so, dass er wartet. 2 Tage später sagt Jesus dann zu seinen Jüngern, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt lass uns zurückgehen nach Judäa und Lazarus besuchen. Wir gehen jetzt zurück nach Judäa. Und seine Jünger sagen, gute Idee. In Judäa war es letztes Mal auch schon sehr nett. Da sind wir letztes Mal fast gesteinigt worden. Ist eine ganz tolle Idee, dahin zurückzugehen. Jesus, super. Also auch die Jünger verstehen nicht, was Jesus macht. Aber Jesus zieht los und eigentlich muss man sagen, das ist ein bisschen spät. Jesus zieht los und eigentlich denkt man, zu spät. Erstens böse Ahnung, zweitens tiefe Trauer. Ich lese Vers 17. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Das heißt, Jesus kommt und er ist tatsächlich anscheinend zu spät. Er kommt in das Dorf und wenn man in dieses Dorf reingeht, spürt man, hier hat der Tod zugeschlagen. Die Menschen gehen gebeugt, gucken nach unten, sagen nur wenig, sind wie benebelt. Und das Letzte, was man jetzt braucht, ist irgendein Wunderheiler, der da kommt mit großen Versprechungen und nur Menschen in ihrer Trauer stört. Und dann kommt Martha aus dieser Gruppe der Trauernden rausgelaufen, aus dem Dorf raus, auf Jesus zu und sagt, Vers 21 und 22, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, das wird er dir geben. Und was sagt Jesus? Wir wissen doch, was man in so einer Situation sagt, angesichts von Trauer. Da sagt man erstmal möglichst wenig. Da hört man zu und wartet, nimmt maximal jemanden in den Arm und hält sich bedeckt. Aber Jesus macht wieder das genaue Gegenteil. Er sagt nämlich, Vers 23, aus heiterem Himmel, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha versteht nur Bahnhof. Martha denkt nämlich, so wie alle Juden und Jüdinnen in ihrer Zeit gedacht haben, okay, Auferstehung kann schon sein, wissen wir aus den Propheten. Am Ende der Zeiten wird Gott die Totengebeine auferwecken. Dann werden alle auferstehen zum Gericht und zur Erlösung. Das kommt irgendwann noch. Aber entschuldige mal, Jesus, was hat denn das jetzt mit meiner Trauer heute zu tun? Wenn am Ende der Zeiten irgendwann mal in ferner Zukunft alle auferstehen, das mag ja sein. Aber jetzt hier hilft mir das leider herzlich wenig, denkt sie. Klar, am Ende der Zeiten. Aber Jesus setzt noch einen drauf. Und er sagt, Vers 25, ich, Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Für uns ist das wahrscheinlich vertraut. Für viele von uns ist dieser Satz wahrscheinlich vertraut. Vielleicht auch nicht für alle. Aber für Martha ist dieser Satz in dieser Situation vollkommen unverständlich. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Wie kann denn jemand, und sei es Jesus, die Auferstehung sein? Da hätte Jesus genauso gut sagen können, ich bin Auto oder Weißt du, Martha, intentionale und extensionale Definitionen wurden zugunsten exemplarischer Auflistungen kontextueller Bedeutungsvariationen fallen gelassen. Ungefähr so viel versteht sie in dem Moment, als ob er das gesagt hätte. Aber was sie versteht, ist, Jesus kommt. Jesus kommt in meine Situation. Und wenn Jesus kommt, dann ist tatsächlich alles möglich. Erstens böse Ahnung, zweitens tiefe Trauer, drittens großes Wunder. Martha spürt, dass etwas Besonderes ansteht und sie holt Maria. Und sie holt sie aus dieser Gruppe der Trauern, die noch mit sich beschäftigt sind und völlig benebelt sind, heraus und flüstert ihr zu. Komm, komm, Maria, komm, der Meister ist vor dem Dorf. Der Meister ruft dich. Und beide kommen aus dem Dorf heraus. Jesus kommt auf das Dorf zu. Sie gehen zusammen ins Dorf herein. Die Leute kommen aus den Häusern. Sie merken, irgendetwas Besonderes wird jetzt passieren. Irgendwas passiert. Zugleich sind sie auch ein bisschen fassungslos. Entschuldige mal, was will der denn jetzt noch hier? Der ist zu spät. Was wollt ihr denn, ihr Christen, sagen manche Menschen. Das Universum ist leer. Tod ist tot. Tod bleibt tot. Es gibt nun mal leider nicht immer ein Happy End. Das Leben ist kein Ponyhof. Was will er denn jetzt noch hier, denken die Leute aus den Häusern. Aber sie kommen trotzdem, weil sie denken, na, wer weiß, was jetzt passiert. Maria ist das völlig egal. Es ist ihr völlig egal, was die Leute denken. Sie rennt zu Jesus und wirft sich vor ihm auf den Boden und ruft, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus wird wütend und Jesus wird traurig, weil der Tod auch für ihn nicht harmlos ist. Er fängt an zu weinen, weil der Tod nicht einmal für Jesus irgendwie zu relativieren wäre. Und deswegen brauchen auch wir den Tod nicht kleinzureden. Wir dürfen ihn nicht schönreden. Wir dürfen nicht sagen, na ja, weißt du, von der höheren geistlichen Warte aus betrachtet, ist das alles nicht so wild. Ich bin nur in einen anderen Raum gegangen. Nee, so ist es nicht. Wir brauchen den Tod nicht schönzureden. Wir dürfen ihn ernst nehmen und wir dürfen anderen zugestehen, dass der Tod furchtbar ist. Nur wissen wir, dass der Tod trotz alledem nicht das letzte Wort hat. Ich lese die Verse 38 und 39. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Der Leichnam riecht schon. Drastischer geht's nicht. Er stinkt schon. Das heißt, er ist wirklich tot. Endgültig tot. Nicht nur ein bisschen. Und das ist wahrscheinlich die Testfrage für jede Weltanschauung und für jedes Lebenskonzept. Er stinkt schon. Und was sagst du jetzt? Was machst du mit dieser Auskunft? Jesus ist der Einzige, der tatsächlich mit dem ganzen Leben klarkommt. Er kommt mit dem klar, was schön und was hässlich ist, mit dem Guten und dem Schlechten, mit dem, was veränderbar ist und dem, was endgültig scheint. Selbst mit unvorhergesehenen Tönen macht ihm alles gar nichts. Und er kommt auch mit dem Satz klar, weißt du was, er stinkt schon. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was in deinem Leben oder im Leben anderer Menschen sein könnte, was ihn überfordert. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was Jesus überfordert. Ich lese die Verse 40 bis 43. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Man nahm nur den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Es gibt ja viel, was man mit Worten machen kann. Man kann informieren, morgen ist Freitag. Man kann erfreuen, du siehst aber gut aus. Man kann nerven, kannst du das nochmal zum Mitschreiben sagen? Man kann auch verletzen, du Typ. Ich lasse es mal dabei. Aber es gibt nur einen, der kann mit Worten Tote auferwecken. Und das ist Jesus. Und vielleicht sagt er das heute zu dir. Komm heraus. Und ich weiß, du bist ganz offensichtlich lebendig. Möglicherweise ist aber der Satz für dich ganz genauso nötig. Komm heraus, komm raus aus deiner Ecke. Ich, Jesus, stehe direkt vor dir. Und weißt du, das, was ihr da immer singt, das stimmt wirklich. Ich bin für dich. Komm heraus aus deiner Ecke. Ich, Jesus, stehe direkt vor dir und ich bin für dich. Das Geniale bei der ganzen Sache ist, er ruft nicht nur, er weckt nicht nur auf mit seinen Worten, er gibt selbst mit seinem Ruf die Kraft, auf den Ruf zu antworten. Das kann man an Lazarus sehen. Vers 44 und 45, der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, dass er an Lazarus tat. Jesus ruft, Lazarus wacht auf und die Leute und die Freunde und die trauernden Schwestern merken, das ist wirklich eine gute Geschichte. Sie geht ganz nach unten und sie geht am Ende wieder ganz nach oben, weil Jesus dabei ist. Und natürlich ist das alles eine große Ausnahme. Es ist eine große Besonderheit, die wir hier im Neuen Testament lesen. Dass Jesus noch vor seinem Kreuz und seiner Auferstehung einen Menschen von den Toten auferweckt. Das ist nicht die Regel. Aber es ist ein Vorschatten von dem, was er jedem verspricht, der mit ihm lebt. Und deswegen fällt dieser Satz genau mitten in dieser Begebenheit. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das gilt auch für dich. Vielleicht bist du in einer so ähnlichen Geschichte gerade noch mittendrin. Irgendwo vor oder kurz nach dem Tiefpunkt. Aber solange Jesus dabei ist, darfst du wissen, ganz sicher geht diese Geschichte am Ende gut aus. Amen.